Guten Tag. Ein zweiter oder dritter oder vierter Versuch heute für die Vorlesung über Edward Said's Orientalismus, weil das vorhin ein Problem Training des Sounds scheiterte. Ich will jetzt erstmal direkt in die PowerPoint hineingehen, dann mit der Aufzeichnung, die Sie dann abrufen können. Okay, here we go. Ich werde die Vorlesung auch ein bisschen abkürzen. Heute, weil ich einen letzten Teil habe, wo es um Fotografie geht, da reicht es vielleicht auch, wenn Sie das in der PowerPoint anschauen, weil das ja technisch heute etwas überschattet war. Das heißt, ich werde ungefähr eine knappe Stunde sprechen. Und ich fange erstmal an mit einer ganz allgemeinen Einschätzung bezüglich dieses Buches. Es ist nämlich relativ Orientalismus nicht nur einen Begriff, sondern gleich eine ganze Forschungsrichtung geprägt hat. Das ist hier bei Edward Saids Buch schlicht der Fall und es ist relativ selten. Wenn Sie an Sigmund Freud denken, an die Traumdeutung, ist es auch so. Oder an Jacques Derridas erste Publikation, wo plötzlich die Dekonstruktion auf den Plan trat. Oder es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, aber insgesamt ist deren Zahl nicht Legion. Edward Saids Buch ist auch, wie der Titel vielleicht schon ein bisschen verrät, kein Buch über den Orient, sondern ein Buch über dessen Modellierung, also über die Modellierung des Orients durch den Okzident, also durch den Westen und auch durch die okzidentale Wissenschaft. Anders und etwas pointierter formuliert könnte man auch sagen, dass es seit Edward Saids Buch Orientalismus den Orient gar nicht mehr gibt. Also ist ein Buch, das maßgeblich dazu beigetragen hat, den Orient als Orient abzuschaffen. Und auch vorher hatte es ihn weit mehr in den Ländern des Okzidents gegeben, als etwa in Arabien, Indien oder China oder wo auch immer man ihn eben verortet hatte. Damit habe ich auch zur gleichen Zeit die Katze aus dem Sack gelassen und Ihnen bereits die These des Buchs verraten. Aber dieses Buch ist, und das werden Sie sehen, spannend genug. Und heute habe ich eine PowerPoint auch vorbereitet, wo es vor allen Dingen um Bilder geht. Weil es beim Orientalismus auch um stereotype Ansichten geht und die kommunizieren sich nicht zuletzt auch häufig in Bildern. Die Bedeutung von Edward Saids Orientalismus oder Orientalism kann man kaum überschätzen, denn wie gesagt, trat mit einem Mal bei Erscheinen dieses Buchs ein eigenes Forschungsfeld hervor, das sich im Übrigen auch seitdem stark erweitert hat. Es gibt regelrechte Orientalism Studies seit vielen, vielen Jahren und sehr viele Publikationen in diesem Bereich. Und wir wissen alle, Sie wissen auch vermutlich alle von Ihnen wissen, ohne dass Sie jemals dieses Buch gelesen haben, vielleicht haben Sie es aber auch schon gelesen, was unter Orientalismus zu verstehen ist. Also er ist in die das Konzept ist in die Alltagskultur oder in einen breiteren Theoriebereich abgewandert. Und wir alle wissen, worum es geht. Und auch das ist natürlich ein Verdienst von Edward Said. Also das haben wir Edward Said zu verdanken, der aus diesem riesigen Bereich der Postcolonial Studies, der damals Ende der 70er Jahre auch im Übrigen noch in den Kinderschuhen steckte, einen einzigen Bereich herausgenommen hat, nämlich den Orient, und das diesen Bereich zum eigenen Forschungsfeld gemacht hat. Wenn wir also heute in den Orient reisen oder uns mit dem Orient beschäftigen oder Stereotypen des Orients beschäftigen oder mit der Malerei oder der Literatur oder auch Reiseberichten und vielen anderen mehr, so sollten wir immer die Thesen von Edward Said im Hinterkopf behalten. Sie bewahren uns nicht vor Vorurteilen, nämlich ihr Beharrungsvermögen ist ja Teil ihrer Natur, bedauerlicherweise könnte man sagen. Aber sie sensibilisieren uns immerhin für einige Fragen, die vielleicht gar nicht so selbstverständlich sind und sie schärfen unsere Wahrnehmung und das ist ja schon einiges. Zu einer solchen Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung eines wissenschaftlichen Feldes gehört im Übrigen dann auch, dass es Kritik an den veröffentlichten Texten geübt wird, hier an dem Gründungstext Orientalism. Da die Diskursivitätsbegründer, das ist ein Begriff, den Michel Foucault mal entwickelt hat, oft noch relativ steile Thesen entwickeln, die den Gesamtrahmen gewissermaßen des Forschungsprojekts vorgeben, die dann aber später revidiert werden müssen oder zumindest teilweise revidiert werden müssen. Diese steilen Thesen geben gewissermaßen den Rahmen vor, sie prägen Be Begriffe und konturieren auch Grundüberzeugung der kompletten Forschungsrichtung. Und das ist auch bei Edward Saids Buch der Fall. Und die Kritik gilt auch im Übrigen für Edward Said's Buch, dessen Fallstudien vielfach und zum Teil im Übrigen auch relativ scharf kritisiert und ergänzt worden sind, ohne dass aber das an den Hauptthesen irgendetwas ändern würde. Also das ist eine Kritik, die vor allen Dingen die Details betrifft, nicht aber die Hauptthesen. Und auf diese, nämlich die Hauptthesen, will ich mich ja heute konzentrieren. Sie sind es auch letztlich, die die Bedeutung dieses Buchs ausmachen und auch dann als Modell für Studien ähnlicher Art dienten. So gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Forscherinnen, die an die Stelle des Orients den Balkan gesetzt haben und dann in ganz ähnlicher Art und Weise die ideologischen oder phantasmatischen Modellierungen des Begriffs des Balkans rekonstruieren und dann eben auch kritisieren. Und sie können auch China oder Japan, Japonismus und so weiter an diese Stelle einsetzen. Das funktioniert in ähnlicher Art und Weise. Man muss auch sagen, dass Edward Said auf die Kritik reagiert hat und auch in späteren Auflagen seines Buchs, das ja sehr erfolgreich war, sehr viele Auflagen kannte, immer wieder Ergänzungen vorgenommen hat. Die Ausgabe von 1994 beispielsweise enthält ein ziemlich ausführliches neues Vorwort. Und 2003, im Jahre seines Todes, ergänzt er dann noch ein weiteres Vorwort. Erst einmal zum Buch. Edward Said berichtet über die Entstehung ein wenig en passant in der Danksagung. Die Danksagung kennen Sie ja, ist eine etwas öde und langweilige Textform, aber man sieht, in welchen Kontexten Bücher entstanden sind und mit welchen Forscherinnen und Forschern die Autorin und der Autor jeweils auch zusammengearbeitet haben. Das ist also durchaus von Interesse. Er hatte, also Edward Said, so schreibt er dort, über Jahre hinweg bereits Vorlesungen über Orientalismus gehalten und aus diesen dann 1975 und 1976 während eines Forschungsaufenthalts in Stanford ein Buch gemacht. Ob er, und deswegen sage ich das überhaupt, auch nur einen Ausflug nach Berkeley machte, wo seinerzeit Michel Foucault unterrichtete, wissen wir nicht. Dass aber Michel Foucault auf das Buch einen ganz erheblichen Einfluss hatte, das wissen wir, weil es nämlich unüberlesbar ist, wenn Sie Edward Saids Buch studieren. Edward Said war, als er Orientalismus schrieb, als er Orientalismus schrieb, Professor für Literaturwissenschaften in den Vereinigten Staaten. Er ist, und ich sage Ihnen noch ein paar biografische Infos, er ist als Kind palästinensischer, christlicher Eltern in Jerusalem geboren, wuchs dann aber in Kairo auf. Er unterrichtete in Yale und in Harvard eben vergleichende Literaturwissenschaften. Er gründete 1999 zusammen mit Daniel Barenboim, dem Pianisten und Dirigenten, das palästinensisch-israelische West-Eastern Divan Orchestra, das im Übrigen vielfach ausgezeichnet worden ist als Friedensinitiative. Er war sogar Mitglied der palästinensischen Exilregierung, aber hat sich mit Arafat zerstritten, weil er nämlich das Ein-Staaten-Modell, dass Israelis und Palästinenser in einem Staat zusammenleben sollten, favorisierte und auch nicht sämtliche politische Entscheidungen Arafats teilten. Also das heißt, Edward Said war ein außerordentlich streitbarer Mann. Und das gilt auch für seine Bücher und hier insbesondere für Orientalismus, das ich Ihnen also heute vorstelle. Es provozierte seinerzeit bei Erscheinen sehr heftige Debatten und man muss sagen, das ist ja ein gutes Zeichen. Edward Said stellt dort die These auf, dass nicht nur der Okzident ein stereotypes Bild des Orients entworfen hat. Das kennen wir alle. Das wäre sozusagen absolut selbstverständlich. Das ist eine These, die keine These ist, weil wir das sowieso schon wissen. Das wusste man sogar schon in Zeiten des Kolonialismus. Sondern, und das ist die entscheidende zweite Pointe, dass auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Orient an Universitäten, an Institutionen und auch an westlichen Forschungseinrichtungen nichts anderes tut, als den Orient so einzurichten, dass er vom Okzident besser unterworfen werden kann. Also es geht nicht nur um ideologische, vorwissenschaftliche Einstellungen, sondern um institutionalisierte, institutionalisierte Formen der Modellierung des Orients. Doch erstmal der Reihe nach. Erstmal zu Beginn eine, wie immer, eine knappe Vorstellung des Aufbaus. Das Buch besteht aus vier Teilen. In der ausführlichen Einleitung stellt Edward Said sein Forschungsprojekt vor und seine Hauptthesen. Das ist das, was Sie auch auf jeden Fall lesen sollten, was auch auf ILIAS im Übrigen hochgeladen ist. Darauf konzentriere ich mich auch in weiten Teilen heute bei meiner Vorlesung. Dann folgen drei große Teile. Der erste ist mit die Bandbreite des Orientalismus überschrieben. Und da geht es um das westliche Wissen über den Orientalen. Und Edward Said rekonstruiert dort so etwas wie eine imaginäre Geografie des Orients, die mit der realen im Übrigen relativ wenig zu tun hat. Auch das ist ein grundlegendes Kapitel, das sich im Übrigen auch sehr gut liest. Der zweite Teil stellt dann eine ganze Reihe von Fallstudien vor, die viel spezialistischer sind. Die können Sie unter Umständen dann auch überspringen. Also da geht es um Forscher und um Reisende, um Pilgerfahrten und Lexika. Lesen Sie da einfach rein, je nach Interesse. Der dritte und letzte Teil oder das dritte und letzte Kapitel trägt dann die Überschrift Orientalismus heute und versucht eine Aktualisierung der Beobachtung, die nach Seitz eben keineswegs nur historischer Natur sind, mit anderen Worten in der Vergangenheit liegen, sondern ganz im Gegenteil hochaktuell sind. Und das trifft auch, glaube ich, zu. Daran hat sich auch in den letzten Jahren, wie Sie alle wissen, wenig geändert. Ganz im Gegenteil, neue Stereotypen sind entstanden und daran tragen im Übrigen auch, haben auch diverse Institutionen ihren Anteil. Was bezeichnet überhaupt der Begriff Orientalismus? Das wäre die erste ganz allgemeine Frage. Und die erste Definition, eine erste Definition liefert ebenso suggestiv wie auch ein wenig indirekt der Umschlag, den Sie hier sehen. Was Sie hier sehen, ist ein Bild von Jérôme, des französischen Malers Léon Jérôme, das vermutlich 1879 entstanden ist und das hier, von dem hier ein Ausschnitt als vom Verlag verwendet wurde. Heute hängt dieses Bild, hier haben Sie es in ganzer Größe, dieses Bild im Clark Institute in Williamstown, Massachusetts. Jérôme, vielleicht noch ein paar Sätze zu Jérôme. Jérôme war einer von sehr zahlreichen Malern des 19. Jahrhunderts, die damals die Orientmode bedienten, sprich Gemälde anfertigten oder auch Zeichnungen mit imaginären Szenen in oft, sagen wir mal, mittel- oder auch großformatigen Ölgemälden. Das war der Standard. Dieses Bild misst etwa 84 mal 1 Meter 22, 84 Zentimeter mal 1 Meter 22. Das heißt, es ist eher ein Mittelformat, aber auch nicht so klein. Immerhin war Jérôme auch im Orient. Viele seiner Kollegen waren nie im Orient, sondern haben so ein bisschen Karl-May-mäßig alles immer aus Lexika abgeschrieben, beziehungsweise auch aus anderen Publikationen übernommen. Dieses Bild soll etwa, heißt es zumindest, auf einen Besuch in Istanbul zurückgehen. Istanbul hieß damals noch Konstantinopel. Und dieser Besuch fand im Jahre 1875 statt. Die Isnik-Kacheln, die Sie hier im Hintergrund sehen, das sind diese blauen, stammen jedenfalls aus der Türkei, finden sich da in diversen Moscheen und auch im Übrigen ganz säkular im Topkapi-Palast in Istanbul. Also wenn Sie mal in Istanbul waren oder dorthin fahren, wissen Sie, wovon ich spreche. Auch die Kalligraphie, also die Inschriften in arabischer Kalligraphie, folgen mehr oder weniger historischen Vorbildern. Einige, nämlich die im mittleren Bereich, nehmen Bezug auf Sultane, auf spezifische historische Sultane. Andere konnten nicht entziffert werden. Was aber auf jeden Fall entziffert werden konnte, ist die Folge auf dem Fries oben. So sieht das nämlich aus. Es handelt sich um einen berühmten Abschnitt aus dem Koran, nämlich den Vers 256 der zweiten Sure, bei dem es um den Imperativ des Monotheismus geht. Ich lese Ihnen das noch vor. Kein Zwang im Glauben. Klar ist nunmehr das Rechte vom Irrtum unterschieden. Wer die falschen Götter verwirft und an Gott glaubt, der hat den festesten Halt erfasst, der nicht reißen wird. Und Gott ist hörend und wissend. Ende des Zitats. Auf Arabisch kann ich es leider nicht vorlesen, da mein Arabischkurs schon lange zurückliegt und das will ich Ihnen nicht zumuten. Der eigentliche Gegenstand ist allerdings nicht religiöser, sondern säkularer Natur und das sehen Sie auch in Jeromes Schlangenbeschwörer, das ist der Titel, sehen wir einen nackten, etwas androgyn anmutenden Jüngling mit einer Python, oder einer Boa. Ein Herpetologe vermutet, dass es sich um eine südamerikanische Boa gehandelt haben muss, die vielleicht Jerome im Pariser Zoo gesehen haben könnte. Genaueres wissen wir aber nicht. Und diese Boa oder diese Python schlingt sich um seinen Leib. Neben ihm sitzt ein alter Mann, der, wie wir es eben von einem Schlangenbeschwörer erwarten, auch Flöte spielt. Dass das mit dieser riesen Würgeschlange wenig Sinn macht, sei mal dahingestellt, und dass die auch nur mit Mühe in den Korb passt, auch. Gemeinhin kennt man eher kleinere Giftschlangen. Das kennen Sie von James-Bond-Filmen, da taucht das auf, bis hin zu diversen JMA11 in Marrakesch beispielsweise, wo solche Schlangen aus geflochtenen Körben steigen, aber eben nicht Boas oder Pythons. Da habe ich ihn. In Indien ist das verbreitet. Das kennen Sie alle. Bei Jerome, noch, Jerome ist als der Junge bereits im Würgegriff des Orientalismus, so könnte man sagen, und die Boa kommt noch dazu ungleich phallischer daher als eine kleine Giftschlange, und das war wahrscheinlich der Grund, sie zu wählen. Die Nacktheit des Jünglings mag, wenn es um das Motiv geht, vielleicht als Beweis des Fehlens einer jeglichen Täuschung fungieren, so ist es zumindest interpretiert worden, dass er nackt ist, um zu zeigen, ich täusche nicht, ich will euch nicht betuppen, aber die Nacktheit impliziert ohne jeden Zweifel, und so werden Sie es wahrscheinlich auch direkt betrachten, eine Sexualisierung der Komposition und zielt auf einen begehrenden Blick. Das ist, glaube ich, unübersehbar. Dieser begehrende Blick schließt aber nun nicht nur den Jüngling, sondern den Orient als solchen mit ein, weil auch dieser, der Orient, vorgestellt wird als ein Reich zwischen Lust und Religion, als eine Welt voller Farben und sinnlicher Erfahrung und eben von nachgerade verruchter Schönheit. Ein weiterer Aspekt. Jeromes Malweise zeichnete sich wie viele der Historienbilder oder auch der Malerei in Frankreich, der Akademie-Malerei in Frankreich des 19. Jahrhunderts, dadurch aus, dass sie nachgerade fotorealistisch war und dass man am Ende keinen Pinselstrich mehr sehen sollte. Also das heißt, dass die ganze Materialität des Bildes zurückgenommen werden sollte. Und das verleiht jetzt diesem sehr sorgfältig komponierten Bild den Anschein einer fotografischen Momentaufnahme, mitsamt eben auch der Glaubwürdigkeit, die diesem Medium, also der Fotografie, eben zukam. Also das ist der Effekt, um den es hier geht. Wir sollen daran glauben, dass es sich so zugetragen haben könnte. Gleichwohl ist das Motiv, Sie werden es ahnen, vollkommen fiktiv, gänzlich unrealistisch. Man würde es beispielsweise in einem James-Bond-Film noch nicht mal wagen, ein solches Bild zu zeigen. Und noch dazu eben das Ergebnis einer Montage von diversen Einzelelementen, die der Maler dann in dieser Komposition zusammenführt. Man könnte sie auch eben Zutaten des Orientalismus nennen, denn all das, was ich jetzt gerade in der knappen Beschreibung angeführt habe, taucht auch in Edward Seiths Buch dann wieder auf, nämlich Religion und Sex, Realismusanspruch und Phantasmatik, Begehren und Sinnenreichtum und schließlich eben auch der Voyeurismus, um den es ganz zentral geht, der von den Figuren im Bild, von den Orientalen, dann eben zu den abendländischen Betrachterinnen überschwappt. Das ist die Pointe natürlich von Seitz' Interpretation. Zurück zur Frage, was ist Orientalismus? Und dann eben auch zum Text, in dem im Übrigen Jerome kein einziges Mal erwähnt wird, aber eher en passant interpretiert wird. Erneut gefragt, also was bezeichnet überhaupt der Begriff Orientalismus? Nach Seitz sind es vor allen Dingen drei Dinge, und das sagt er auch gleich im Übrigen ganz zu Beginn seines Buches. Erstens ist der Orientalismus eine akademische Disziplin, nämlich die Orientalistik. Die gibt es auch, nicht in Konstanz, aber anderswo. Sie subsumiert also all jene Wissenschaften, die sich mit dem Orient als Phänomen befassen, und zwar mit seiner Geschichte, seiner Kunst, seinen Sprachen und so weiter. Bemerkenswert und daher an dieser Stelle auch festzuhalten ist, dass eine vergleichbare Kategorie für den Orient fehlt. Also das heißt, in den orientalischen Ländern gibt es nicht so etwas wie Okzidentstudien. Und das hat seine Gründe. Zweitens ist Orientalismus, ich zitiere, eine Denkweise, die sich auf eine ontologische und epistemologische Unterscheidung zwischen dem Orient und dem Okzident stützt. Ende des Zitats. Das Feld ist natürlich enorm, dass etwa Zeit hier identifiziert, da es um Politiker geht, aber auch um Schriftsteller, um Ökonomen, um Feldherren. Und all diese Figuren haben daran maßgeblich beigetragen, diese Denkweise zu schüren, diese Denkweise hervorzubringen, die dazu führt, dass aus Pluralität Einheit, ein einheitliches Bild, ein normiertes Bild entsteht. Und dieses ist ganz hegemonial als im Sinne der Unterwerfung modelliert. Und drittens ist der Orientalismus ein Diskurs, der in der Zeit nach der Aufklärung den Orient eben nicht nur vereinnahmte, sondern überhaupt erst produzierte. Orientalismus ist also eine Reglementierung des Denkens, wie der Gegenstand, der Orient aufzufassen sei. Er hat also Entscheidendes mit der Norm zu tun und bringt heterogene Gegenstände in eine homogene Form. Zeit beruft sich, und das haben Sie gesehen und können das auch, glaube ich, vermuten, auf Foucault, und zwar vor allen Dingen auf die frühen Schriften von Michel Foucault. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch an die Vorlesung. Die Opposition Orient-Okzident, die hier etwa Zeit aufmacht, nimmt grosso modo genau die Opposition von Wahnsinn und Vernunft auf, die Foucault bekanntlich in Wahnsinn und Gesellschaft, also Histoire de la Folie à l'âge classique, pointiert herausgearbeitet hat. Dort ging es, Sie erinnern sich, da war da darum, dass der Wahnsinn das andere der Vernunft war und die Vernunft wiederum sein Gegenstück, ihr Gegenstück, den Wahnsinn brauchte, um sich überhaupt konstituieren zu können. Und das ist genau die Pointe bei etwa Zeit auch. Der Orient ist das andere des Okzidents, dass dieser, also der Okzident der West, der Okzident der Westen immer als Gegenmodell ebenso fasziniert wie auch hungrig betrachtet. Wie Foucault ist im Übrigen auch etwa Zeit Anti-Essentialist, das heißt, er geht davon aus, dass es keine Naturgegebenheiten gibt, sondern nur kulturelle Konstruktionen. Das heißt, wir nehmen hier kulturelle Konstruktionen, die historisch entstanden sind, in den Blick. Der Orient und der Okzident sind nicht einfach da, sondern sie werden gemacht. Und wie sie gemacht werden, aus welchen Zutaten sie gemacht werden, warum sie gemacht werden, das ist Gegenstand des Buches. Dementsprechend sind der Orient und der Okzident eben Konstruktionen, die allerdings immer auch mit Machtinteressen verbunden sind. Auch das ist im Übrigen ganz im Sinne von Foucault, der natürlich auch immer über Wissen und Macht miteinander korreliert. Der Orient wird also durch den Westen erzeugt, untersucht und dann mit verschiedenen Mitteln und Handhabungen kolonisiert, um am Ende dann besser beherrscht werden zu können. Bei etwa Zeit klingt das so. Ja, genau, ich habe ja auch das Zitat. Ich behaupte nämlich, dass man den Orientalismus als Diskurs auffassen muss, um wirklich nachvollziehen zu können, mit welcher enorm systematischen Disziplin es der europäischen Kultur in nachaufklärerischer Zeit gelang, den Orient gesellschaftlich, politisch, militärisch, ideologisch, wissenschaftlich und künstlerisch zu vereinnahmen, ja sogar erst zu erschaffen. Ende des Zitats. Das ist aus der Einleitung relativ zu Beginn von Seite 12. Bevor westliche Machthaber kamen, das ist die These von Zeit, beispielsweise Napoleons Ägyptenfeldzug, gab es streng genommen den Orient gar nicht. Das ist die Hauptthese. Er ist ein Phantasma des Westens und hier vor allem eines, und das gehört eigentlich auch zu den Schwächen des Buches, in dem zum Beispiel Deutschland gar nicht vorkommt, obwohl es auch in Deutschland eine bedeutende Tradition der orientalistischen Forschung gibt, sondern das sich ausschließlich auf England und Frankreich und dann später auch auf Amerika konzentriert und die Diskurse dieser drei Länder in den Blick nimmt. Alle anderen fallen weg. Also auch das ist durchaus zu kritisieren, aber sei es drum. Als Diskurs, der in diesem Fall England, Frankreich und Amerika produziert worden ist oder auch verbreitet worden ist, hat der Orientalismus vielfältige Spuren in Kunst, Literatur und auch Wissenschaft hinterlassen. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Beispiele mitgebracht von Jerome. des Malers, des Schlangenbeschwörers, der Passepartout gewählt sei für eine ganze Reihe von Malern des Orientalismus in Frankreich im 19. Jahrhundert, damit sie sehen, worum es geht. Es ist immer ein ähnliches Phänomen, aber das ist leider sehr schlecht, dieser Marabout. Ein bisschen, noch mal ein bisschen besser. Noch mal rum. Hier wird auch die orientalische Tradition mit der christlichen, glaube ich, kurz geschlossen, weil was macht dieser nahezu nackte Mann hinter den Tauben hier? Geht natürlich am Ende auch in den Haaren. Das laszive Bild lasse ich jetzt hier erstmal stehen. Da haben wir Orientalismus in Reinkultur. Also, alles, was ich gesagt habe, klingt erstmal nach reiner Ideologie und ausufernd blühenden Phantasmen, wie zum Beispiel auch natürlich dieses Bild hier. Edward Seiths Argumentation ist aber vor allem anderen politisch. Also sein Argument ist auch politisch. Der Orientalismus ist Diskurs eben im Sinne von Foucault. Das heißt, es geht nicht um eine Rede, sondern um eine Ordnung der Dinge, die ganz konkret mit Institutionen und Praktiken, mit gesellschaftlichen Regeln, muss ich hier auch weitergehen. Gesellschaftlichen Regeln und politischen Überzeugungen, dem organisierten Fluss des Geldes, auch das spielt eine große Rolle und auch im Übrigen ganz konkreten innen- wie außenpolitischen Zielen. Zeit stellt auch unmissverständlich im Übrigen den historisch-politischen Kontext aus. Der Orientalismus ist, sagt er, eine Konsequenz der Vorstellung einer allen anderen Völkern und Kulturen überlegenen europäischen Identität. Das ist natürlich eine klassische postkoloniale Grundannahme, die sich hier auch in dieser Form findet. Also der Orientalismus ist also vor allem anderen ein hegemoniales Konzept. Und dieses Konzept findet sich eben nicht nur im Feld der Kolonialpolitik, sondern auch in der Literatur und Kunst, in der Wissenschaft, in der Geschichte und sogar bis hinein auch in die Archäologie der Populärkultur und eben der Politik. Es geht also um eine ganz konzertierte Inbesitznahme, bei der immer wiederkehrende Stereotypen und gemeinsame Überzeugungen entscheidend sind. Und das ist eben das, was einen Diskurs, also eine Ordnung der Dinge, auszeichnet. Es ist eine Ordnungsmacht in jeder Hinsicht des Wortes. Trinke einen Schluck. Orientalismus ist also, um zusammenzufassen, eine Modellierung des Orients, eine Erstellung von Schablonen, die fortan das Denken, aber auch die Wahrnehmung und die Betrachtung des Orients prägen werden. Und dementsprechend, das finden wir überall, also auch in politischen Statements, in politischen Berichterstattungen, in der Tagespresse, aber auch in literarischen Texten, wie zum Beispiel in Reiseberichten von Gustave Flaubert oder Gérard de Nerval oder auch eben in wissenschaftlichen Studien, die vorgeben, objektiv zu sein und dennoch Stereotypen wiederholen. Der Orient war, so formuliert Edward Said sehr pointiert, eine politische Realitätskonstruktion, die eben darauf zielte, das Fremde oder die Fremde möglichst deutlich vom eigenen abzusetzen, um sie dann umso effektiver regieren und auch dominieren zu können. Der Orient scheint in diesem Sinne als mitunter faszinierendes Negativ des Orients, aber es ist ein Negativ, das trotz der Differenz, trotz des Unterschieds immer schon bekannt ist, weil es eigentlich erst überhaupt eben konstituiert wird durch den Blick des Westens. Ansonsten gibt es das gar nicht in Reinform. Es hat immer schon seine Fremdheit verloren, weil die Bilder und Vorstellungen es begleiten und erschaffen haben, noch bevor es überhaupt erst existiert. Das heißt, Jerome konnte dieses Bild malen, ohne jemals in einem Harem gewesen zu sein. Den konnte man auch als westlicher Reisender sowieso nicht besuchen, aber er wusste, wie es da aussah. Oder er meinte zu wissen, wie es dort aussah, weil der Westen sein Phantasma bereits hinlänglich deutlich ausgeschmückt in Bilder und Beschreibungen gebracht hatte. An einer Stelle seines Buchs charakterisiert Edward Said, und das ist eine schöne Formulierung, dann sieht man auch, worum es geht, den Orient als eine Art Bühnenvorbau für den Okzident. Also das heißt, er ist Teil einer Inszenierung, einer regelrechten Inszenierung, auch einer reichen Inszenierung, von einer faszinierenden Inszenierung, die von Gold über Gewürze, Beduinen und Harems, Basaren und Tausend und eine Nacht viele Requisiten bereithält und die Ihnen auch, glaube ich, nach wie vor direkt in den Sinn kommen, wenn ich nur bestimmte Worte sage, wie eben zum Beispiel Harem oder Basar oder verschiedene andere Dinge, dann haben die sofort einen Assoziationsraum, der vorgeprägt ist durch genau diese Diskurse. Zu den dunklen Seiten der Inszenierung, darauf komme ich dann auch gleich zu sprechen, gehört dann der Islam, gehören dann der Islam und Mohammed, also sein Gründer. Da muss ich, glaube ich, nicht ausführen, in welcher Art und Weise wir es da mit Stereotypen zu tun haben. Das ist ein Phänomen, was in den letzten Jahren im Westen grassierte. Die heutigen Debatten sind also nach wie vor voll von Stereotypen und reduzieren im Übrigen eine außerordentlich komplexe Gemengelage auf ein relativ homogenes Bild. Wie Sie alle wissen, gibt es sehr unterschiedliche Glaubensrichtungen im Islam, die aber häufig im Westen als sehr monolithisches Bild dann am Ende ankommen. Mit anderen Worten, zu dem Orient gesellt sich schließlich eben auch der Islam. Edward Said untersucht nun die Modellierung und die Wirkungsweise, aber eben auch die Strategien und die konkreten Konsequenzen des Orientalismus an diversen Beispielen. Und das ist das, was er in seinem Buch dann macht. Es gibt eben zu Beginn die These, die allgemeine These, die dann exemplifiziert wird in Gestalt von verschiedenen Lektüren, historischen Rekonstruktionen und so weiter. Es geht zum Beispiel um die Konstruktion, Eröffnung des Suezkanals im Jahre 1869, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um die Eroberung Ägyptens durch Napoleon, um die ersten umfassenden Publikationen, die dem Orient und vor allen Dingen Ägypten gewidmet sind, aber auch um die Erkundung der Sprache und um archäologische Funde und vieles andere mehr. Diese Fallstudien finden Sie im Buch und sind auf jeden Fall eine Lektüre wert. Ich will das jetzt nun in doppelter Weise noch präzisieren oder in einfacher. Der zweite Teil ist dann Ihrer eigenen Lektüre vorbehalten, weil ich das heute aufgrund der technischen Komplikationen etwas kürzer mache. Sie finden aber am Ende der PowerPoint-Präsentation eine ganze Sammlung von Fotografien aus Ägypten, zu denen ich nachher noch ein paar einleitende Sätze sage. Ich will mich hingegen auf ein Unterkapitel des Buches noch konzentrieren, das den Titel Große Projekte trägt und nochmal einen relativ großen oder weiten Bogen spannt. Das ist das, was ich heute noch machen möchte. Es geht in dem Kapitel Große Projekte vor allen Dingen um das 19. Jahrhundert und ganz zu Beginn unternimmt Edward Said dort eine PowerPoint. Das brauchen wir gleich oder später, aber dann können Sie sich schon mal. Ah. Es geht um das 19. Jahrhundert und gleich zu Beginn findet sich eine begriffliche Unterscheidung, nämlich der Orientalismus wird der Orientalistik gegenübergestellt. Die Orientalistik ist eben die wissenschaftliche Disziplin. Bei dem ersteren Handel, also dem Orientalismus, haben wir es mit einem Diskurs zu tun, das habe ich schon bereits ausgeführt. Da geht es um Träume, Bilder, Redefiguren, also rhetorische Figuren. Bei der zweiten, der Orientalistik, um eine wissenschaftliche Disziplin, um einen Verbund von Fächern, denen es eben um Objektivität geht oder um sachliche Erkenntnis, überprüfbare Erkenntnis. Orientalismus ist also phantasmengeleitet, um das mal salopp zu formulieren. Die Orientalistik hingegen geleitet oder zielt auf scharfe, genaue und empirisch überprüfbare Beobachtung. Das unterscheidet beide und die Pointe von Edward Said ist, dass er beide nun miteinander korreliert. Orientalistik ist, so wollen wir es alle, also verstehen wir es alle, weil es eine Wissenschaft ist. Also Orientalistik ist eine wissenschaftliche, ich zitiere es im Übrigen, eine wissenschaftliche Disziplin mit dem Auftrag, den Orient systematisch in Lehre, Forschung und Praxis zu erfassen. Deshalb ist sie auch als Wissenschaftsdisziplin gegründet worden. Die These ist nun, dass beide, Orientalismus und Orientalistik, eine Art von Arbeitsteilung vornehmen. Und das in Gestalt einer konzertierten Aktion, um am Ende den Orient zu erobern. Nur dank des wissenschaftlichen Rückhalts der Orientalistik konnte am Ende, und ich zitiere nochmal Zeit, Europa siegessicher und keineswegs nur im metaphorischen Sinn gegen den Orient vorgehen. Also es brauchte auf der einen Seite ideologische Überzeugung, auf der anderen Seite auch wissenschaftliche Folgsamkeit. Das Problem war nun erst einmal ganz konkreter, nämlich politischer Natur, da erhebliche Teile der Welt im 19. Jahrhundert wohlgemerkt bereits als Kolonien unter europäischer Gewalt waren. Die islamischen Länder hingegen in allerweitesten Teilen nicht. Das ist natürlich das entscheidende Argument. Und es ging um die Frage, wie verleiben wir sie uns noch ein, wenn das schon nicht in Gestalt von Kolonien funktioniert. Der arabische und islamische Orient war so eine Art Zone des Widerstands über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Und das lag nicht zuletzt auch am Islam, da dieser eben auch als Religion, anders etwa als der Hinduismus oder der Buddhismus, dem Christentum relativ nahe steht und nahe stand. Es gibt dort sehr viele Überschneidungen. Gleiches gilt im Übrigen natürlich auch für das Judentum. Weiterhin handelt es sich um eine Weltgegend, die gewissermaßen direkt vor der Tür liegt und die in Sachen auch Zivilisation dem Okzident lange mehr als nur ebenbürtig war. Über sehr viele Jahrhunderte war die Wissenschaft im Orient deutlich weiter entwickelt, als es im Okzident der Fall war. Sprach man nun im 19. Jahrhundert vom Orient oder in der Orientalistik, so war zumeist just der islamische Bereich gemeint, und das ist ja keineswegs selbstverständlich, der aber seinerseits wiederum sehr unterschiedliche Länder und auch Kulturen und Religionsgruppen und so weiter umfasste. Die Heterogenität dieser Länder und auch dieser verschiedenen Gruppen tritt im Übrigen auch heute in der politischen Gemengelage mehr als nur deutlich zutage, wenn Sie auch an die Bürgerkriege denken oder an das, was gegenwärtig in Syrien schlimmerweise geschieht oder warum was mit der Türkei auch noch zu tun hat und so weiter und so weiter. Das kann ich an der Stelle nicht weiter verfolgen, aber entscheidend ist, dass es sich nicht nur um eine große Gruppe handelt, wie sie wiederum sehr häufig hier als solche modelliert wird. Der Orient wurde also nicht nur als Bedrohung wahrgenommen, sondern war historisch betrachtet auch eine Art Weltmacht, die im Übrigen in der Lage war, durchaus auch das Abendland zu erobern, auch wenn das nicht im Sinne des Islam war. Das ist in der Antike im Übrigen auch in Teilen schon geschehen. Auch wenn die Expansion des Westens dann Richtung Osten im Übrigen ungleich intensiver betrieben worden ist. Es waren letztlich auch dann im Übrigen zwei Eroberungszüge, die auch der Orientalistik einen erheblichen und zur gleichen Zeit auch staatlich geförderten Aufschwung brachten, nämlich die Feldzüge Ab Napoleons in Ägypten 1798 und sein Angriff auf Syrien. Vorher hatte es gar keine, und das ist überraschend genug, signifikante und vor allem nachhaltige und systematische Aufarbeitung, Kartierung und Erfassung des Orients gegeben. Und dieser stellte sich nun recht homogen dar und sollte auch recht homogen dargestellt werden. In Indien gab es bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der kolonialen Eroberung auch eine intensive Beschäftigung mit den Kulturen und Traditionen des Landes. Etwa Zeit zitiert hier William Jones. William Jones arbeitete seinerzeit für die East India Company und der schilderte dann auch ein solches Programm, was er vorhatte, ein Forschungsprogramm. Er wollte, wie er schreibt, ich zitiere, die Gesetze der Hindu und der Mohammedaner, die heutige Politik und Geografie Hindustans, die beste Regierungsvorhaben für Bengalen, Arithmetik und Geografie, vermischte Wissenschaften der Asiaten, Medizin, Chemie, Chirurgie und Anatomie der Inder, Naturprodukte Indiens, Dichtung, Rhetorik und Moral Asiens, Musik der östlichen Nationen, Handel, Manufaktur, Landwirtschaft und Gewerbe Indiens und so weiter, was auch immer dieses und so weiter noch enthalten mag, studieren. Das und so weiter gibt natürlich zu denken, weil was soll er sonst noch machen? Das war ja, ist als Forschungsprogramm ja schon, das reicht aus, um Tausende von Wissenschaftlerinnen zu beschäftigen über viele Generationen hinweg. Letztlich wurde aber sein Forschungsprogramm grosso modo dann auch für die islamischen Länder übernommen. Ziel war bei dem Verstehen auch der Vergleich. Es geht nicht nur um das Verstehen einer anderen fremden Kultur, sondern auch um den Vergleich mit der eigenen. Es ging also um einen Kulturvergleich in hegemonialer Absicht. Napoleon setzte seine Eroberung, und das ist das Argument, das Said hat, und das rekonstruiert er sehr filigran, setzte seine Eroberung Ägyptens dann auch mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien um. Er las also im Vorfeld Reiseberichte und er rekrutierte auch Dutzende von Wissenschaftlern für seinen Feldzug, die ihn auch sogar teilweise begleiteten. Napoleon bereitete sich auf diesen Feldzug gewissermaßen gewissenhaft vor, mit einem ganz klaren Ziel, und ich zitiere etwa Zeit: Der Orient wird dich nicht verunsichern. Da, Klammer auf, du ihn ja bereits aus der Ferne in seiner Fremdheit studiert hast, sondern du wirst ihn dir gefügig machen. Das ist das Programm. Also, das Studium dient dazu, die Fremdheit von vornherein zu nehmen, einzudämmen, sich darauf einzustellen, um am Ende dann zu obsiegen. Napoleon trat dann bemerkenswerterweise in Ägypten mit der Botschaft auf, er werde für den Islam kämpfen. Er ließ sogar die Texte, alle relevanten, wichtigen Texte, die er dabei hatte, ins Arabische übersetzen. Er lud Wissenschaftler ein zu Gesprächen und zu Verhandlungen. Er besprach auch mit ihnen die Lage, um am Ende möglichst effektiv das eroberte Land von den Vorzügen der neuen Herrschaft zu überzeugen, weil auch das war natürlich ein Argument. Das Land war zerstritten und Napoleon machte sich die Situation des Landes zunutze, um am Ende zu obsiegen. Auch das kennen Sie bestimmt, wenn es um die Eroberung von Südamerika durch die Europäer geht. Das sind grausamste Geschichten und da fragt man sich, wie so wenige eine so große Zahl unterwerfen konnten. Und das hat eben auch etwas zu tun mit der Struktur dieses Landes und der Politik. Und auch da haben wir es zu tun mit dramatischen ideologischen Voreinstellungen. Auch darauf kann ich an dieser Stelle jetzt nicht eingehen. Also, Ägypten sollte nach dem Abzug der Armeen am Ende dann auch von den Orientalisten und den Religionsführern, die diese dann eben auch unterstützten, regiert werden. Das war die Vision von Napoleon. Das heißt, die Orientalisten des Westens sind mit nach Ägypten gereist, um dann später in Kooperation mit den Religionsführern die Herrschaft und die Regierung zu übernehmen. Napoleon kannte den Orient gar nicht, sondern einzig und allein aus Büchern, die ihm aber dann das Wissen lieferten, seinen Feldzug vorzubereiten und auch im Übrigen kompetente Reisebegleiter zu finden. Er wollte weiterhin das Land der europäischen Wissenschaft öffnen und mitsamt seinen Bibliotheken und Sammlungen, Universitäten und Institutionen der Forschung zugänglich machen und tat es auch. Dazu gehört, und das ist das Bild, was ich hier habe, da war ich selber so beeindruckt, dass ich das gleich habe. Hier haben wir mal den Archivschrank, so wurde das seinerzeit auch ausgeliefert. Dazu gehörte eine außerordentlich eindrucksvolle wissenschaftliche Publikation, die Napoleon in Auftrag gab, die Description de l'Égypte, also die Beschreibung Ägyptens. Die erschien zwischen 1809 und 1828 in 23 Bänden in einem riesigen Format, so groß, dass man es kaum aufschlagen konnte. Dabei wurde die Größe und Bedeutung des Landes, also Ägypten, seine strategische Relevanz, aber auch der Reichtum der Kultur und der Geschichte und auch der Natur, Sie sehen hier, es geht auch um Vögel, betont, um zugleich festzustellen, dass in der Gegenwart aber alles in Chaos und Barbarei versinke und der Präsenz des Westens zu verdanken sei, dass die Kultur bewahrt wäre. Es brauchte also, und das ist eine Argumentationsfigur im Übrigen, die wir bis in die Beutekunstdebatte heute finden, den westlichen Eroberer, um dem Land seine eigene Kultur zurückzugeben und zu bewahren, weil überließe man sie den ägyptischen Herrschern, so würde sie verloren gehen. Die Eroberung wird also vorgestellt als eine Bewahrung und Erschließung des verschütteten kulturellen Reichtums des Landes. Also als eine Art Schutz des Landes vor sich selbst. Die nicht unmittelbaren, sondern etwas zeitversetzten Folgen waren dann im Übrigen, wenn es um Napoleons Ägyptenfeldzug ging, die Gründung einer eigenen ägyptischen Institution, nämlich des Ägyptischen Museums, das auch erst im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Und zweitens dann auch umso nachhaltiger die Öffnung des Landes für den europäischen Tourismus. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte eben Ägypten mit zur Grand Tour, also zur großen Tour, die ein bildungsbeflissener Europäer und unternahm, wenn er denn das Geld hatte. Sie sehen also, die Eroberung Ägyptens dient dazu, so die Legitimation, ich zitiere, eine Region aus der jetzigen Barbarei wieder an ihre frühere Größe heranzuführen. Die Eroberung mit allen politischen, ökonomischen und strategischen Interessen, weil darum ging es ja, von Geopolitik bis hin zur Ökonomie, ist das eine. Die wissenschaftliche Erfassung und gleichzeitige Unterweisung des Landes in bestimmte Methoden, Verfahren, Strategien, Überzeugungen des Westens, das andere. Und das alles geschah durch europäische Wissenschaftler mit ihren Kategorien, Interessen und Klassifikationen, mit ihrer Tradition des Wissens und der Geschichtsschreibung. Ich zitiere nochmal etwa Zeit. Der Orient selbst wurde durch die Arbeit der Orientalisten nicht nur rekonstruiert, sondern wahrhaft neu geboren. Die Folge der napoleonischen, das Buch nochmal ohne Schränkchen, oder die Edition, 23 Bände, riesige Formate. Oder unterschiedliche Formate, aber sehr viel Stoff ist im Übrigen auch komplett digitalisiert, können Sie auch lesen. Die Folge der napoleonischen Expedition war nicht nur, dass zahlreiche literarische Texte und Reiseberichte entstanden, die eben auf die Dokumente, die plötzlich auf die Dokumente der Orientalisten auch zurückgreifen konnten, sondern dass sich die Orientalistik als Disziplin etablierte. Am Ende kamen dann auch die Touristen und konnten dann die Verkehrswege nutzen, die der Westen im Orient. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Die Bereitstellung einer Infrastruktur, einer Errungenschaften verkehrstechnischer Art, die aber zumindest indirekt dann auch auf Eroberungen zielten. Und das Emblem ist natürlich die Eröffnung des Suezkanals 1869. Der dann den fremden und fernen Orient definitiv an westliche Verkehrswege anschloss. Er raubte, sagt Edward Said, dem Orient schließlich seine Ferne, jetzt konnte man dorthin reisen, seine Abgeschiedenheit vom Westen, seine einstige Exotik. Er lag nun in Schlagweite. Reisende kamen daher auch in großer Zahl und brachten Bilder mit nach Hause, die ihrerseits wiederum den Zauber des Exotischen vermitteln sollten. Es ging darum, dass diese Bilder den Orientalismus transportieren sollten. Man wollte dann am Ende, wenn man nach Europa, nach Frankreich, Deutschland, wo auch immer, hin zurückkam, ja nicht auf der einen Seite die Monumente zeigen, aber eben auch den Zauber des exotischen orientalischen Lebens. Und das ist das, was ich Ihnen im letzten Teil der Vorlesung noch ganz kurz vor Augen führen möchte. Sie können das sich dann aber weitgehend Ihrem eigenen Studium, nämlich Fotografie. Bei den Fotografien geht es darum, dass Sie, wie Sie sehen werden, die Stereotype durchdekliniert werden und im Hinterhof eines Fotoateliers so etwas entsteht wie ein Theater, wo immer die gleichen Darsteller neue Rollen einnehmen, die mit der Realität relativ wenig zu tun haben. Beispielsweise das berühmte Haremsfenster, was Sie hier sehen. Das ist das Haremsfenster im ersten Stock. Das sind holzgeklöppelte Fenster, die zum einen für den Luftzug, dem Luftzug dienten, damit es innen etwas kühler war und auch den Frauen gestatteten, nach außen, nach draußen zu schauen, ohne selber gesehen zu werden. Diese waren aber bereits im 19. Jahrhundert in Kairo oder in Ägypten insgesamt als nicht den modernen Anforderungen des Wohnens entsprechend kritisiert und wurden zumeist abgerissen. Sie landeten dann aber im Hinterhof der Fotografen und zwar auf der ebenen Erde und nicht im ersten Stock und wurden dann für diverse Installationen eingesetzt. Und ja, da klicke ich jetzt mal ganz kurz durch und da sehen Sie, dass Sie vor allen Dingen im Fenster einen kleinen lauter Volksszenen werden hier also nachgestellt, die man auf dem Markt oder anderswo durchaus hätte sehen können. Aber die Leute, die sie hier inszenieren, nehmen immer wieder neue Rollen ein, verkleiden sich auch neu, um den westlichen Besuchern das Bild des Orients vorzuspielen, das er gerne auch mit nach Hause nehmen wollte. Träger, Kindern, Shisha rauchende Männer, was man mag sehen, andere Volksgruppen, Schausteller mit Affen und Esel, Schlangenbeschwörer, von denen bereits die Rede war, auch der Weg zum Friedhof, wie es hier so schön heißt, von einer Gruppe von Frauen mit Tamburin, was auch immer sie mit dem Tamburin da gemacht haben. Also laut Darstellung immer wieder die gleiche, die gleichen Inszenierungsstrategien, immer wieder das gleiche Haremsfenster, das hier eingesetzt wird, ganz entgegen der klassischen traditionellen Nutzung, im Erdgeschoss auf der Erde stehend und vor allen Dingen mit dem Blick nach draußen, der auch gesehen wird. Also es geht um eine ganz andere Form von Sichtbarkeit, von Blickregie, von Wahrnehmungsregie, die hier durchgeführt wird, die mit der Realität nichts zu tun hat. Die Frau mit dem Esel, Sie sehen hier die beiden Herren, die Sie vorhin schon mal gesehen haben, vor einer Tür. Erinnern Sie sich an die Tür immer wieder auf und Sie sehen immer wieder die gleiche Frau mit dem Esel, die immer wieder neu in Szene gesetzt wird mit anderen Eseltreibern und Begleitern. Mal von rechts, mal von links, mal sitzen dann die einen Leute vor der Tür, mal die anderen vor der Tür. Es ist immer die gleiche Situation, die hier in einer ganzen Serie von Bildern und die auch in unterschiedlichen Formaten dann vertrieben wurde, in Bilder gebracht wurde. Hier ist eine Serie, ein Ausschnitt aus einer Serie von Bildern, wo immer die gleichen Jungen und auch Erwachsenen im Übrigen neue Rollen einnehmen und in einem Atelier den Orient nachstellen. Das heißt, sie ziehen sich jedes Mal nach der Inszenierung eines Bildes um und stellen eine neue Szene nach. Hier ist die Koranschule. Hier spielen sie Musik, hier musizieren sie gemeinsam, hier sind sie auf dem Basar. Das sind immer wieder die gleichen Jungen, immer wieder die gleichen Kinder. Jetzt kommen noch Frauen dazu. Hier ist man in einem Interieur, in einem Café, wieder Shisha rauchen. Das ist immer eine gute Sache. Und das ist das Ende meiner Vorlesung. Es tut mir leid, dass es heute technische Probleme gab, aber ich hoffe, dass es so funktioniert. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder, ich hoffe, live. Mit einer Vorlesung über Roland Barthes La Chambre Claire, die helle Kammer. Ein sehr schöner Text, den Sie auf jeden Fall lesen.